Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, das Thema, was wir heute haben, ist nicht einfach und ich gehe deswegen auch direkt dran. Und die unangenehme Botschaft lautet, du wirst sterben. Das will man ja nicht hören, niemand will das hören, aber es ist unausweichlich, du wirst sterben. Ich habe keine Ahnung, wann das sein wird. Ich kann sagen, dass ich für mich hoffe, dass es nicht zu spät ist. Also, dass ich nicht irgendwie viel älter als 85 werde. Klingt vielleicht morbide, aber ich kann es begründen. Nach meiner Erfahrung ist es so, dass irgendwann so ein Punkt passieren kann, wo man zu alt wird. Und ich möchte gar nicht zu alt werden und das hat mit unserem Predigtext heute zu tun. Der beschäftigt sich nämlich mit der unangenehmen Wahrheit hinter dem Satz, du wirst sterben. Ich werde sterben, wir alle werden sterben und das ist unausweichlich. Dagegen gibt es kein Mittel und es wird vermutlich auch keins geben, denn es ist in uns angelegt, in unserer DNA. Die Uhr tickt und sie tickt in der Hinsicht auch gegen uns. In einer Hinsicht tickt sie aber auch für uns, denn nach dem Glauben aller, die in der Bibel da irgendwie aktiv waren und die irgendwas aufgeschrieben haben oder irgendwas gesagt haben, gibt es eine Sache, in der waren sie sich einig. Wie Wasser so klar. Nach diesem Leben kommt das längere, das bessere, das angenehmere, das wertvollere, ewige Leben. Es macht absolut Sinn, über die Frage nachzudenken, wenn wir schon über das Unangenehme nachdenken, und ihr merkt, ich habe euch nicht davon verschonen wollen, wenn wir schon sterben müssen, was kommt denn dann? Und Paulus, der den 2. Korintherbrief vermutlich verfasst hat, hat in dieser Hinsicht, wie ich finde, in unserem Predigtext zwei Bilder verwendet, die ich schon richtig genial finde. Und er hat das auf so eine geschickte Weise uns auf den Tisch geschoben, dass ich sagen muss, darüber habe ich mich gefreut, als ich es zum wiederholten Male gelesen habe. Das erste Bild, was er verwendet, ist das Bild einer Wohnung. Und wir wohnen zur Miete. Und unsere Nachbarn besitzen alle Häuser. Ich habe also ein intensives Gefühl dafür, was es heißt, ein Haus zu bewohnen oder sogar ein Haus zu besitzen, was wir nicht tun, und sich darüber zu freuen, dass man so ein Haus hat, was irgendwie sich gut anfühlt. Vielleicht ein Haus aus Steinen oder moderne Bauweise aus Holz. Aber wie auch immer. Und da sagt Paulus, unser irdisches Haus, diese Hütte wird abgebrochen. Das ist eine Bildsprache, da komme ich gleich drauf zurück. Aber was er tut, ist, er sagt uns mit dem Begriff Hütte etwas, was in Israel damals, in seinem Kulturkreis, eine tiefe Bedeutung hatte. Da kannte man Hütten noch, also die richtige Hütten waren. Und wir alle, die auf dem Land groß geworden sind und mal eine Hütte gebaut haben in einem Knick, wissen auch, was eine Hütte ist. Ein paar Zweige noch mit Laub dran, da haben wir uns als Kinder nicht so drum geschert, dass man ja Lebendes damit auch tötet und so. Also abgehackt mit dem Fahrtenmesser, das wurde davon auch nicht besser. Und dann irgendwie eine Hütte gebaut. Und da sitzt man so einen Vierteltag drin, dann ruft Mutter zum Kaffee trinken und man vergisst das wieder. Eine Hütte, eine Laubhütte war in Israel, ist bis heute hin in Israel ein Symbol für Vergänglichkeit auf der Wanderung. Das Laubhüttenfest behandelt das. Und Paulus sagt hier, unser irdisches Haus, da wo wir drin wohnen, solange wir auf der Erde sind, ist eine Hütte. Es ist schnell gebaut und dazu gebaut, zu verfallen und wieder abgerissen zu werden. Da kommen in unserer Kindheit andere Kinder, die den Raum auch benutzen wollen und damals beim Laubhüttenfest, bis heute beim Laubhüttenfest, wird errichtet, wird am Ende des Festes wieder mitgenommen, alles wird wieder schön gemacht, man fegt den Bereich, dass die ganzen Blätter wegkommen und dann ist es so, als wäre da nichts gewesen. Und jetzt kommen wir von der Bildebene auf unsere Ebene. Er meint damit, wir leben hier in diesem Körper, in dieser Wirklichkeit, in dem, was wir jetzt gerade sind, nicht in einem Haus, wir leben in einer Hütte. Unser Körper ist schnell entstanden und dazu gedacht, wieder abgerissen zu werden. Als ein Provisorium, in dem unsere Seele wohnt, aber sie wohnt dort nur begrenzte Zeit. Und wir können, glaube ich, glauben, dass Paulus, als er das geschrieben hat, kein junger Mann mehr war. Er schreibt an anderer Stelle mal, wer wird mich erlösen aus diesem todverfallenen Leibe? Ich finde, das ist die Klage eines alten Mannes mit Hexenschuss. Dahinter steckt, glaube ich, die Erkenntnis der Älteren, dieser Körper dient mir nicht wahnsinnig lange. Also irgendwann wird das enden. Und jetzt komme ich zu meiner Perspektive mit 85 zurück. Es gibt dann einen Punkt, an dem das Leben so mühsam wird, dass es besser ist, man stirbt tatsächlich, als dass man sich immer weiter verlängert und immer weiter lebt. Und am Ende ist man dann 95 und kann so gerade noch. Manche sind ja noch fit, ich will die nicht totreden, aber die Erkenntnis dahinter, das wird irgendwann nicht mehr besser und dann ist es nicht mehr schön, die kannte Paulus, glaube ich. Und er sagt also, dieser Leib hier ist die Hütte, im Himmel steht das Haus. Das Dauerhafte, das Ewige, das was hält, was eine wirkliche lange Perspektive hat und ewig ist ja wirklich lang, das steht im Himmel, nicht hier. Das ist eine zur menschlichen Hoffnung gegenläufige Aussage. Denn als junger Mensch denkt man, ich werde nie alt, ich will auch nie alt werden, das wird jetzt alles immer nur besser. Also mit 15 wird man ja noch kräftiger. Ob man mit 45 noch kräftiger wird, weiß ich nicht. Manche schon, aber wohl eher weniger. Wir möchten natürlich, dass das, was wir kennen, also wo wir jetzt sind, wo wir uns relativ sicher scheinen, wie es so läuft, dass das so bleibt. Deswegen würden, glaube ich, viele Menschen sagen, hier ist das Haus, drüben ist die Hütte. Also das, was nach dem Tod kommt, ist mir sehr unsicher, sehr wackelig, mal lieber nicht. Ich möchte lieber leben als sterben. Und da trifft Paulus diese wirklich dramatische, sehr ernste und sehr tiefe Glaubensaussage und sagt, liebe Christinnen und Christen, wenn wir mal über Ewigkeit nachdenken, über das, was dann kommt, was nicht kurz ist, dann müssen wir doch sagen, drüben ist das Dauerhafte, dort werden wir dauerhaft sein. Hier sind wir nur sehr kurz. Im Vergleich zur Ewigkeit nur ein Augenzwinkern, dann ist es vorbei. Selbst die, die am längsten leben, und meine Oma wurde, bis auf 3 Wochen wurde sie 100, selbst die so lange leben, überblicken dann eben meinetwegen 100 Jahre. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden Jahre die Erde alt sein soll, das habe ich vergessen, ich habe es mal gelesen, aber im Vergleich schon zu der Existenz unseres Planeten ist das wirklich kurz. Und in Bezug auf das Universum ultra kurz und in Bezug auf die Ewigkeit ist es nichts. Deshalb, glaube ich, hat Paulus für gläubige Menschen eine gute Aussage getroffen. Wir sollten uns darüber klar sein, in welchen Verhältnissen wir leben, in Bezug auf die Zeit hier und die Zeit dort. Und er lädt uns dazu ein, das so zu betrachten, wie er es tut. Und er beschreibt das Haus im Himmel, also diese dauerhafte Behausung, beschreibt er als etwas, was von Gott erbaut ist. Also er sagt dort, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Also er sagt, drüben, die Wohnung, die wir dort haben, wird von Gott erbaut sein. Das ist nichts Irdisches. Das hat ein Schöpfer sich gedacht, ein ewiger Baumeister, wie die Logenleute sagen würden, die sprechen immer vom ewigen Baumeister. Der also seine neue Wirklichkeit erschafft in der Ewigkeit, das ist nicht mit Händen gemacht, sondern es entsteht wie die erste Schöpfung allein durch sein Wort. Es ist ewig. Diese Schöpfung ist nicht der Zeit unterworfen, anders als unsere Schöpfung hier. Und in diesem Haus werden wir ewig leben können. Und die Frage, glaube ich, die mühsame Frage in dem Ganzen ist, glaube ich, nicht so sehr, könnte das drüben cool sein? Könnte es besser sein, dort zu sein? Sondern die Schwierigkeit sehe ich persönlich in dem Umzug. Das ist das, was mich stresst. Mich stresst überhaupt nicht der Gedanke, da drüben so in so einer Art Auenland vom Hobbit zu leben, in irgendeiner Schönheit, wo es super schön ist und alles ist toll und Wasserfälle und Regenbogen und Einhörner. Das gefällt mir. Ich finde es auch nicht so schlimm, hier zu sein. Ich bin gern hier. Und sollten wir wieder reisen können, weiß ich, wo ich hin will. Aber der Übergang von hier nach da, der macht mir echt Mühe. Ich möchte überhaupt nicht, dass meine Seele umziehen muss. Sie fühlt sich wohl, meiner Seele geht's gut hier in meiner Hütte. Und dieser Gedanke ist einer, der, glaube ich, eine Schwierigkeit ausmacht. Er widerstreitet aber der Sehnsucht in uns. Es gibt nämlich im Menschen diese gläubige Sehnsucht. Das steckt in allen Menschen drin, da müssen wir uns nichts vormachen. Alle Menschen weltweit, egal welcher Religion sie anhängen oder so, haben so eine Sehnsucht nach Ewigkeit, nach Erneuerung, nach etwas Besserem und Schönerem. Deshalb bringen sie im Urwald von Papua-Neuguinea heute noch irgendwelche Opfer, um sich der Ewigkeit zu versichern, damit noch etwas Besseres kommt, damit die Götter gnädig auf sie blicken. Das tun alle Menschen. Das ist allgemein menschlich. Und diese Sehnsucht wiederum strebt natürlich eigentlich danach, hier wegzukommen. Und auf diese Sehnsucht spricht Paulus in einer Weise an, dass er sagt, für ihn hat offenbar diese Sehnsucht ihren Schrecken verloren. Er sagt, wir sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, jetzt kommt's, super cool, überkleidet werden. Diesen Vers liebe ich. Denn ich fühle, wenn ich bei uns zu Hause durch unsere Haustür komme, ich komme in ein Haus, in dem ich wohne, das ist mir nicht so persönlich. Also Tür auf, reingehen, Tür zu. Drin ist es warm und besser als draußen, ja. Aber es ist nicht so intensiv, wie zum Beispiel morgens an meinem Schrank zu stehen. Ich habe so Stapel mit T-Shirts. Ich suche mir ein T-Shirt aus, was zu dem Rest der Kleidung passt, nehme das, ziehe das an und mir wird warm. Und davon redet Paulus hier. Er redet davon, dass wir drüben nicht nur einziehen wie in so ein Haus, sondern jetzt geht er einen ganzen Schritt weiter, er wird intimer. Und er sagt, wir werden überkleidet, angezogen mit etwas Neuem. Das ist ein eigentlich anderes Bild. Es ist das Bild der nackten Seele, die diesen Körper verlassen muss im Augenblick des Todes, den ich fürchte, den ich nicht mag. Das gefällt mir nicht. Meine Seele jetzt raus aus diesem Körper und meine emotionale Frage, das habe ich in der Predigtvorbereitung deutlich gemerkt, ist, was ist dann mit meiner nackten, unangezogenen Seele? Was passiert mit der? Es gefällt mir nicht, dass die dann irgendwie in der Gegend rumeiert und nicht so richtig ihren Ort hat. Unangezogen, das ist kein schöner Gedanke. Denn diese Bekleidung, die sie jetzt hat, dieser Körper, in dem sie wohnt, ist dann ja nutzlos geworden, Atmung hat ausgesetzt und die Sache geht ihren Gang. Das Bild von der nackten Seele, die im Himmel neu angezogen wird, beinhaltet das seufzende Warten der Seele auf etwas Neues, auf einen neuen Ort, auf eine neue Kleidung, von der Paulus hier spricht. Es drückt so eine Not aus, wenn wir den Körper abstreifen, wie eine Kleidung, die zerschlissen ist, und dann nackt dastehen, fragend, ob wir eine neue Beheimatung, eine neue Kleidung finden. Es steckt darin ein Moment der Scham, dass man so dasteht und irgendwie verwundbar ist. Es ist eine Scham für das, was wir sind, wenn das Äußere verschwunden ist. Wir bekleiden uns, das ist auch so ein Thema unseres Menschseins, wir bekleiden uns ja so, dass es unseren Status heben soll. Also gut angezogen. Ich war in dieser Woche zu einem Termin und ich habe nur darüber nachgedacht, was ich anziehe zu diesem Termin. Also brauche ich jetzt einen Sakko oder lieber nur ein Hemd? Wie wirkt das? Das hat was damit zu tun, dass unsere Seele in einem Körper stecken soll, der so gekleidet ist. Das Ganze soll dienen, damit unsere Seele irgendwie besser wirkt. Aber am Ende ist es nur eine Seele, die in etwas drinsteckt. Und der Moment des Todes, das merken wir hier, wenn die Seele ihren hiesigen Ort verlässt und an einen anderen Ort geht, ist ein Augenblick, in dem wir angewiesen sind auf etwas, das wir nicht haben. Denn die Seele allein, unsere Seele, wenn sie den Körper verlässt, kann das, glaube ich, nicht tun, dass sie sich etwas Neues gibt. Fürsorge braucht sie dann, jemanden, der uns hilft, der uns beschenkt und uns freundlich ist. Und da sagt Paulus diesen wirklich coolen Gedanken. Er sagt, wir sehen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden. Wir werden neu angezogen. Wir bekommen einen neuen Wohnort in einer neuen Art von Körperlichkeit, die ewig ist, die nicht verfällt, die nicht so funktioniert wie unser hiesiger Körper, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Das, ihr Lieben, ist unsere Zukunft. So wird es sein. Wir werden nicht peinlich dastehen. Es wird richtig gut sein. Und das verändert für mich die Perspektive auf die Aussage, du wirst sterben, zu 100%. Denn wenn ich in eine Situation hineinsterbe, in der ich schon weiß, ja, okay, jetzt muss meine Seele hier raus, die muss ausziehen aus dem abgenutzten Lars Reimann, sie darf aber einziehen in einen völlig neuen, von Gott gemachten, im Himmel für ewig existierenden Lars Reimann, muss ich sagen, alles klar, ich bin dabei. Sollte ich heute auf dem Heimweg noch sterben, macht euch keine Sorgen. Ich bin dann zufrieden. Dann hat meine Seele den Umzug geschafft, habe ich hinter mich gebracht. Ich liebe den Gedanken an den Umzug nicht, aber wenn er jetzt passieren soll heute, auf dem Fahrrad, kann ja passieren, ich trage einen Helm, aber wer weiß, dann bin ich umgezogen, ich habe es geschafft. Ich bin dann in der Ewigkeit, in meinem neuen Zuhause und es wird sich verhalten zu diesem Leben wie ein Haus zu einer Hütte. Es wird besser sein. Paulus versteht aber, und da finde ich es uns sehr nahe, und das ist, glaube ich, mein vorletzter Gedanke heute, dass wir in diesem Zwischenland, in dem zwischen jetzt und dann, schon noch stehen. Und ganz ehrlich, ich bin jetzt Mitte 50, das kann ja auch noch 30, 40 Jahre gehen. Folglich macht es Sinn, zu verstehen, wer wir sind und darin eine gute Perspektive zu haben. Im Dazwischen. Zwischen hier und dort. Zwischen jetzt und dann. Und deshalb sagt er, und das finde ich sehr verständlich, er sagt, da entsteht eine Sehnsucht. Das ist keine Todessehnsucht, das ist eine Ewigkeitssehnsucht. Die Sehnsucht danach, dass eines Tages es noch cooler wird. Das heißt nicht, dass es hier nicht schön ist. Und für uns hier im Wohlstand, einer der großen Wohlstandsnationen, muss man ja sagen, wir haben ja nicht viel auszustehen. Es ist ja gut. Es geht uns ja gut. Aber er sagt, wir seufzen und wir warten darauf. Und das verstehe ich gut. In diesem Dazwischen ist schon eine Art Warten auf die Ewigkeit. Und dann sagt er etwas, was, finde ich, in der Frage der Unsicherheit, die wir manchmal empfinden, super toll ist, und das ist der letzte Gedanke heute. Ich werde kein Referat über den Heiligen Geist noch halten, weil das ein Riesenthema ist, aber Paulus stellt sich offenbar eine Frage. Und das tut er mit dem Satz, der uns dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. Die Frage dahinter ist, wie kannst du wissen, ob du dazugehörst? Ob du zu denen gehörst, für die Gott da drüben schon die neue Heimat hergestellt hat, den neuen Körper bereithält. Wenn deine Seele ausziehen muss, wird das funktionieren, wird das so werden? Oder eierst du vielleicht sinnlos im Universum rum? Und da sagt Paulus, wir dürfen das wissen. Wir bekommen von Gott schon hier eine Information darüber, und zwar durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, um das kurz mal zusammenzufassen, der Heilige Geist ist in der Bibel der Teil Gottes, der mit unserer Seele direkt kommuniziert. Das ist in der lutherischen Kirche immer so ein bisschen schwierig gewesen, das hat man gern in die Freikirchen so irgendwie verordnet, aber es ist natürlich Unfug. Die Bibel ist ja komplett für uns geschrieben und der Heilige Geist, das wird uns dort gesagt, kommuniziert direkt mit deiner und meiner Seele. Und es gibt im Leben von Christen so Momente, in denen wir spüren, dass Gott mit uns kommuniziert. Das ist manchmal so, wenn wir singen, wenn wir beten, wenn wir eine Predigt hören, wenn wir in eine Kirche treten. Es gibt Momente, die man vielleicht als intime geistliche Momente bezeichnen könnte, wo unsere Seele direkt spürt, Gott liebt mich. Gott redet mit mir. Er wartet auf mich. Und das sagt Paulus hier, das ist das Unterpfand. Das ist wie so ein kleiner Chip, wo drauf steht, neuer Körper im Himmel. Und den bekommst du quasi durch diesen Heiligen Geist in die Hand und das ist deine Eintrittskarte. Eines Tages wirst du wissen, was du jetzt im Heiligen Geist fühlst. Es wird dir passieren. Und wenn du dich fragst, wie wird das? Und du fühlst den Heiligen Geist, dann darfst du wissen, alles klar, ist alles gut. Ich bin dabei. Den Heiligen Geist empfangen wir, sagt die Bibel, mit der Taufe. Insofern ist er uns auch geschenkt. Wir dürfen ihn haben. Und das ist hier an dieser Stelle ein zumindest tröstlich gemeinter Satz. Es könnte sein, dass es Fragen aufwirft, das weiß ich. Aber Paulus sagt, im Dazwischen, im Warten auf die Ewigkeit, ist der Heilige Geist unser Tröster und unser Unterpfand auf dem Weg in den Himmel. So sind wir, und damit ende ich, sagt er, so sind wir denn allezeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Hier ist es noch ein Akt des Glaubens, dass wir auf Gott zugehen, dass wir diesen Weg gehen mit der Zuversicht, eines Tages, wenn der Umzugwagen kommt und unsere Seele ihren Körper verlässt, dann gehen wir den Weg zu Gott und dort wird die neue Wirklichkeit, die neue Wohnung, die neue Kleidung auf uns warten, die Gott dann für uns gemacht hat und wo wir einziehen dürfen und es wird sein wie das Paradies. Es wird das Paradies sein und es wird wunderschön sein. Und ich freue mich auch, dass mein Knie da nicht mehr wehtut. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.